Wir freuen uns, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Willkommen zur nächsten Ausgabe von Startup Alphabet. Heute wieder mit dabei der Julian, meine Wenigkeit, und unser Gast, der Lukas Kurz. Hallo Lukas.
Hallo, grüß euch. Mein Name ist Lukas Kurz und ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf. Und ich bin in der Vermögensberatung tätig und genaueres im Interview.
Super, Lukas. Dann darf ich dir schon mal die erste Frage stellen, und zwar, wie kam es überhaupt zu deinem Interesse in der Vermögensberatung und in der Finanzbranche allgemein?
Ja, grundsätzlich, ich sage immer, so wie die Jungfrau zum Kind gekommen ist, ich komme grundsätzlich aus der HTL,
ja.
Habe die abgeschlossen und das auch wirklich genossen, es hat mir Spaß gemacht. Mhm. Aber es war immer, ich wollte nicht wirklich in der Technik dann tätig sein, ich war dann im dortigen Betrieb tätig, mhm. Und es war immer für mich so, ich wollte dort Leistung bringen und dafür dementsprechend entlohnt werden. Und mhm. Die Möglichkeit hat sich nicht wirklich gegeben.
Ja.
Und somit bin ich dann dazu gekommen, einfach in die Finanzbranche zu gehen. Auch dahingehend, da ich mich schon seit meinem 14. Lebensjahr mit dem Finanzmarkt auseinandergesetzt habe. Habe Bücher gelesen über Aktien, Aktienhandel. Mhm. Habe mich da wirklich dafür interessiert und habe dann auch ab meinem 18. Geburtstag wirklich zum Handeln begonnen.
Ja.
Und ja, nach und nach bin ich dann in Gespräche einfach drauf gekommen, dass sehr wenige Leute in Österreich einfach einen Plan haben für Finanzen. Mhm. Und so habe ich mir eigentlich dann gedacht, warum nicht das nutzen und damit ein Business aufbauen und das einfach mein Wissen auch weiterzugeben. Und so, aufgrund von die zwei Parameter, habe ich dann gekündigt und gesagt, ich steige in die Finanzbranche und
mache das hauptberuflich. Ja, ja. Du hast ja erwähnt, dass du in einer HTL warst, in der Schule. Du hast ja also da im Zuge der Schulausbildung eher weniger mit Finanzen zu tun gehabt, nehme ich mal an. Also viel mit Mathematik vielleicht, aber nicht so mit Rechnungswesen. Mhm. Wie hat sich so diese Leidenschaft bei dir entwickelt über die Jahre?
Der Großvater war Banksteinleiter von einer Raiffeisenzentrale, also eine Filiale. Das kann ich zwar nicht so gut nachvollziehen, dass man bei einer Raiffeisen ist, aber ist wurscht. Ja. Aber ich glaube einfach, von daher kommt dieser Bezug zu Banken und Finanzen.
Super, okay, cool. Also die Finanzbranche ist ja relativ groß, ne? Also
ja.
Das ist eine sehr große Sparte und die hat auch sehr viele Kerngebiete. Mhm. Und Lukas, ich hätte gerne von dir gewusst, welche Dienstleistungen sprechen deinen Kunden so am meisten oder welche skalieren am besten, welche machst du auch am liebsten?
Ja, grundsätzlich kann man wirklich sagen, dass die Kunden einen direkten Berater suchen. Das heißt jetzt egal, ob das die Finanzierung ist, ob das die Versicherung ist, ob das die Veranlagung ist,
ja.
Der Kunde hat einfach gern einen Ansprechpartner. Die Banken und Versicherungen, eher hauptsächlich die Banken, die Versicherungen weniger, sparen sehr stark am Personal. Das mag zwar für die Bilanz sehr gut sein, aber viele Kunden fühlen sich dadurch nicht mehr gut beraten und fordern das auch nach wie vor. Mhm. Das ist einmal der erste Punkt. Das heißt, der Kunde will persönliche Beratung und das können wir einfach einmal liefern. Das ist einmal der erste Punkt.
Okay.
Und zum Zweiten, immer mehr Leute kommen einfach drauf, dass heute das klassische Sparbuch, Bausparen und genau da setzen wir einfach an und zeigen einfach diese Alternativen auf und wollen einfach den Kunden Möglichkeiten bieten, wie er einfach mehr sein Geld machen kann.
Super, perfekt. Genau. Also Lukas, du hast ja gesagt, das persönliche Gespräch ist ganz wichtig. Es gibt ja diverse Plattformen, wo du jetzt Versicherungen vergleichen kannst und die günstigste Variante dann dir vorgeschlagen wird auch. Was würdest du sagen, bewegt jetzt die Leute dazu, nicht einfach zu diesen Plattformen zu gehen und sich die Versicherung auszusuchen, sondern eben das persönliche Gespräch zu suchen? Ist das ausschlaggebend genug, das persönliche Gespräch?
Durchblicker macht vieles sehr gut, aber bietet diesen direkten Kontakt auch nicht. Das heißt, der Kunde, das ist alles sehr anonym und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keinen Kunden an Durchblicker verloren, beziehungsweise vor allem im Sachversicherungsbereich gibt es Kunden, die schauen sich das an und sagen dann, ich habe bei Durchblicker gesehen, das kostet so und so viel und dementsprechend wollen sie aber dann den Vertrag trotzdem beim Berater machen, den sie kennen. Also so kenne ich das. Durchblicker ist wirklich schon groß, aber wie gesagt, ich kenne niemanden, der direkt einen Vertrag bei Durchblicker abgeschlossen hat.
Okay, Lukas, dann würde mich noch interessieren, was tut ihr eigentlich, um jetzt wirklich an Neukunden zu kommen?
Einerseits eine sehr große Schiene ist Empfehlungen.
Mhm, ja.
Das heißt, der Großteil von unseren Kunden ist wirklich Empfehlungsgeber und empfiehlt sich einfach sehr aktiv. Das macht sicher zwischen 30-40% für die Neukunden aus.
Okay.
Und die restlichen Kunden, ja, so Kundenakquise, wie es sich heute ergibt, Gespräche Und ja.
Alles klar, Lukas, und wie schaut es denn mit den Marketingmaßnahmen aus? Seid ihr aktiv auf Social Media Plattformen oder wie läuft das bei euch?
Haben wir auch, ja. Seit Ende letzten Jahres. Mhm. Und genau, also auch da gewinnen wir mittlerweile Kunden.
Also genau. Kurz vielleicht noch gesagt, ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen haben, du bist ja freiberuflich tätig, also selbstständig als Vermögensberater, speziell Kredite, wenn ich mich recht erinnere.
Genau, ja.
Und du bist bei Pecunias. Mhm. Mhm. Nur mal kurz, um das nochmal anzusprechen eben. Ich glaube, das haben wir noch nicht erwähnt.
Genau. Also grundsätzlich österreichweit tätig. Mein Bürositz ist aber in Neunkirchen. Mhm. Und von da aus, ja, also ich bin nicht nur in dem Büro, also wir sind ungefähr 10 Leute. Also auch 10 Vermögensberater. Und arbeiten von da aber jeder selbstständig.
Also jeder ist quasi selbstständig, genau. Alle 10, okay?
Genau, genau.
Okay, okay.
Und das ist auf Provisionsbasis, hat gewisse Vor- und gewisse Nachteile. Meiner Meinung nach überwiegen die Vorteile, weil man einfach sagen kann, Leistung lohnt sich. Und genau das fällt mir irgendwo in einem Angestelltenverhältnis. Weil einfach der, was nichts tut, kriegt das Gleiche wie der, was extrem viel tut im Normalfall. Und das ist extrem unfair. Meiner Meinung nach ist auf Provisionsbasis zum Arbeiten das Fairste, was es gibt. Mhm. Und ich bin auch sehr zufrieden damit. Mhm. Und es ist auch nicht so, dass bei uns in der Firma ist es nicht so, dass sich irgendwer benachteiligt fühlt gegenüber einem anderen. Okay. Jeder ist seines Glückes Schmied. Das ist so.
Super. Also ich habe da eine kleine Story anzufügen, weil du es gerade erzählst. Es war so, dass ich nach dem Bundesheer 2 Nachrichten von Ex-Bundesheer-Kollegen bekommen habe per Instagram und sie haben mich gefragt, ob sie sich mit mir treffen wollen. Und ich habe gesagt, ja, okay, ich fahre nach Wien zu ihnen. Mhm. Und es war dann schlussendlich so, dass ich in ihrer Firma gelandet bin, quasi dort, wo sie tätig sind, auch als Freiberufler. Mhm. Und sie haben halt versucht, mir per Dienstvertrag halt als Kundenakquise sozusagen ihrerseits mich als Kunde zu gewinnen, beziehungsweise auch als freier Mitarbeiter einzusteigen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, das ist quasi genau dasselbe, was du machst. Dass du Kunden oder potenzielle Arbeitnehmer, unter Anführungszeichen selbstständige Arbeitnehmer, akquirierst und dadurch eine Provision erhältst. Fällt das auch unter deinem Aufgabengebiet?
Ja, ich glaube, du meinst jetzt, dass es in die Richtung Strukturvertrieb geht. Mhm. Das ist bei uns aber nicht der Fall.
Okay.
Das ist bei uns einfach nicht der Fall. Das, meiner Meinung nach, bietet es einfach Qualität in der Beratung. Viele von den Firmen im Strukturvertrieb setzen sehr stark auf Masse und wenig auf Klasse in der Beratung. Meiner Erfahrung nach und auch Erfahrung nach von den Kunden. Da geht es einfach um hohe Stückzahlen und da geht leider auch viel in Storn an. Das ist meiner Meinung nach weder für den Kunden gut, noch, wenn man jetzt sagt, als Berater, man sieht das langfristig. Und wie gesagt, also dahingehend ist das bei uns schon anders, weil wir kein Strukturvertrieb sind. Diese Firmen können Sie Vermögensberatungsfirmen nennen. Und meiner Meinung nach hat das aber den Namen einfach zusammen, sage ich jetzt einmal.
Weil es macht ein schlechtes Bild.
Genau, es macht ein schlechtes Bild.
Sehe ich auch so, ja.
Es ist halt wirklich so, weil es war dann im Zuge des Gesprächs mit den 2 Bundeskollegen quasi so, dass mir eine Liste präsentiert wurde, wo ich 20 beliebige Namen aufschreiben soll, die potenziell Interesse hätten, in dem Unternehmen tätig zu sein als Freiberufler. Und das alleine hat für mich so ein Image ausgemacht, wo ich mir gedacht habe, ich denke nicht mal eine Sekunde drüber nach, da irgendwie tätig zu sein, weil
die wollen nicht nur ausnutzen.
Genau, weil da steckt keine Expertise dahinter. Das ist einfach nur, je mehr Personal, desto besser. Und dass sie irgendwie durch Zufall drauf kommen, dass sie Verträge dann abschließen oder irgendwelche Kunden akquirieren, die dort Verträge abschließen.
Und
davon halte ich ehrlich gesagt nichts. Aber das, was du erzählt hast, Lukas, das ist schon eine andere Sache und das bringt ein ganz anderes Bild in die Finanzwelt, meines Erachtens nach.
Und es gab es ja auch immer schon, also das ist ja nichts Neues, also Vermögensberatung im Prinzip hat, denke ich mir, so gut wie jeder eigentlich seinen Vermögensberater, der ihm sagt, wie er seinen Kredit am besten finanzieren kann, was er für eine Autoversicherung machen soll und was er für andere Hausversicherungen etc. macht.
Es hat einfach einen Vorteil als Vermögensberater, kann man einfach im Prinzip den Kunden rundum mit seinen Finanzprodukten abdecken. Mhm. Das heißt, egal ob das jetzt seine Unfallversicherung ist, seine Veranlagung oder seine Immobilie und seine Finanzierung, er hat einen Ansprechpartner. Und quasi der Vermögensberater ist in der Finanzbranche der, wie soll man es nennen? Quasi das obere Gewerbe. Mhm. Als Vermögensberater kann man Wertpapiere vermitteln, Finanzierungen und Versicherungen. Mhm. Und wie gesagt, alle drei Dinge und nicht nur eins von den dreien. Genau, das ist einfach der Unterschied.
Ja. Glaubst du, dass ein elektronisches System, also eine App oder irgendwas, jemals diesen persönlichen Bezug ersetzen kann?
In gewissen Punkten schon. Man kann einfach vieles vereinfachen, sei es Unterschriften, sei es Anträge, das kann man schon. Wirklich Erstgespräche, also Neukunden gewinnen über, also Gewinnung vielleicht schon, aber dann dieses erste Gespräch, das muss man meiner Meinung nach face-to-face machen.
Also. Und ist es das, was dir auch am meisten Spaß macht? Also was macht dir am meisten Spaß bei deiner Arbeit?
Zwei Dinge. Einerseits zum Sehen, wann eine Idee, ich sage mal so, es gibt Kunden, das ist quasi ein Elfmeter ohne Torwart. Hohes Einkommen, hohe Besicherung, da gibt es kein Problem im Normalfall. Mhm. Das reicht mir bei ein paar Banken ein und geht durch mit Top-Konditionen. Das ist quasi leicht verdient, irgendwo auf hart. Es geht sehr leicht. Mhm. Und dann gibt es Fälle, da muss man sich als Berater wirklich was einfallen lassen. Da passt vielleicht finanziell nicht so gut und die Kunden verlassen sich einfach extrem stark auf einen. Man ist auch einfach da manchmal vielleicht der einzige Ausweg, dass sie zu einem Haus kommen, beziehungsweise dass einigermaßen eine gute Pensionsvorsorge kriegen, was auch immer. Mhm. Und gerade bei der Finanzierung gibt es vom Vorjahr zwei Beispiele, was mir einfallen. Das würde ich auch nie vergessen. Da war ein Kunde, der hat viermal probiert, ein Haus zu kaufen und ich habe das viermal eingereicht. Mhm. Beim fünften Mal habe ich mir dann gedacht, schon, ob das mal was wird, haben wir aber gedacht, wir machen das noch einmal und im Endeffekt ist es wirklich durchgegangen.
Cool,
und okay. Vom Kunden. Die finanzielle Situation war sehr schwer trotzdem, also mhm. Es war nicht die leichteste Finanzierung und erst ist es durchgegangen und beim Kaufvertragstermin ist er dann dort gesessen und also die ganze Familie eigentlich war komplett aufgelöst. Ja. Und das ist einfach was wert ist und was mir was wert ist und das macht einfach einen Spaß.
Ja, super Sache. Mich würde jetzt interessieren, welche Aufstiegschancen gibt es so potenziell in deinem Beruf oder was sind deine persönlichen Ziele für die nächsten Jahre? Was ist so the top of the mountain?
Ja, also Steigerungspotenzial hat man einfach dadurch, dass ein Kunde, der langfristig betreut wird, dem Berater ein laufender Einkommen bringt.
Mhm.
Ja. Und somit, je mehr Kunden quasi, umso mehr laufendes Einkommen. Das heißt, einerseits gibt es da mehr Potenzial in der Einkommenssteigerung. Und natürlich, was sind die Ziele? Also natürlich habe ich private Ziele und auch Firmenziele. Ja. Ich glaube, ein Ziel grundsätzlich ist das Fundament für Erfolg. Wenn ich nicht weiß, was mein Ziel ist, dann warum stehe ich dann in der Früh auf? Also wo will ich dann hin? Mhm. Dahingehend gibt es natürlich Ziele. Und ja, wie gesagt, also vorrangiges Ziel in der Firma ist Wachstum. Gerade momentan. Man muss einfach die Chancen nutzen, die vorhanden sind. Momentan rennt dieser Finanzierungsmarkt extrem gut. Wer weiß, ist es in 2-3 Jahren noch so. Mhm. Das heißt, wir pushen das einfach momentan extrem stark. Und wer weiß, wie es in 2, 3, 4 Jahren ist. Vielleicht ist es dann die Veranlagung. Mal schauen. Das heißt, Ziel ist einfach Chancen zum Nutzen und zum Umsetzen.
Super, perfekt. Und welche Qualifikationen, also welches Know-how müsste man jetzt so aufweisen, um in deiner Branche tätig zu sein?
Ja, also einerseits, grundsätzlich ist es egal, ob man jetzt vom Bau kommt oder Doktor ist, die Grundvoraussetzung ist immer diese Vermögensberaterprüfung.
Mhm, okay.
Das ist eine Prüfung, die ist staatlich anerkannt und ist gleichzusetzen mit einem Meisterbrief.
Mhm.
Besteht aus zwei Module, mündlich und schriftlich, und ist eine wirklich umfangreiche Prüfung.
Mhm.
Ich sage aber, es ist auch gut so, dass die umfangreich ist, weil im Endeffekt, man verkauft ja keine
Stifte.
Keine Stifte, aber man arbeitet wirklich mit dem Geld des Kunden und dementsprechend sollte man da auch wirklich gut ausgebildet sein. Also das ist einmal die erste Grundvoraussetzung.
Mhm.
Die zweite, eigentlich noch wichtiger sogar, ist, man muss den persönlichen Kontakt mit einem Kunden, das muss man mögen. Also ohne dem tut man sich, glaube ich, schwer in der Branche.
Ja.
Zum dritten ist einfach die laufende Fortbildung, die notwendig ist. Es, so wie auch im Steuerrecht, ändern sich auch im Wertpapierrecht und sonstigen, im Versicherungsrecht und Finanzierungsrecht, es ändern sich immer die Parameter. Es werden Gesetze geändert und da muss man einfach am Laufenden bleiben.
Also Bitcoin ist ja ein heißes Thema im Moment. Wie stehst du zu Bitcoin? Ist das jetzt noch eine gute Möglichkeit zu investieren? Was sagst du?
Ich finde es sehr, also grundsätzlich nicht nur Bitcoin, sondern auch Kryptowährungen, also als Überbegriff.
Ja.
Es gibt ja nicht nur den Bitcoin, er steht zwar bei uns überall in die Medien, aber genau, es gibt ja
gibt diverse, ja.
Diverseste, also ja. Hunderte, wenn nicht sogar Tausende.
Ja.
Und es ist ein sehr spannendes Thema, vor allem die Blockchain an sich, das ist meiner Meinung nach eine Zukunftstechnologie.
Mhm. Weil es ja noch viel sicherer ist, es ist fälschungssicherer.
Genau.
Ja.
Und dahingehend habe ich dann 2018 war das, genau im Sommer, habe ich ja in Bitcoin investiert und das hat sich auch sehr, sehr gut entwickelt.
Okay.
Für einen Kunden jetzt zu empfehlen, in Bitcoin zu gehen, ist sehr, sehr schwer. Ich glaube, hinter dem Thema muss man wirklich stehen und sich einfach auch bewusst sein, dass die Veranlagung sehr volatil ist.
Ja, weil es sehr riskant ist.
Genau, sehr riskant, sehr viele Schwankungen.
Ja.
Und wenn man investieren will, und es ist wirklich ein spannendes Thema zum Investieren und ich kann es jedem empfehlen, dass man sich damit auseinandersetzt.
Ja.
Dann nur meiner Meinung nach mit einem kleinen Prozentsatz für sein Gesamtportfolio.
Okay. Und wo wir gerade beim Thema sind, Investitionen.
Ja.
Welches Investment, Thema Edelmetalle, Aktien, Anleihen, was auch immer, würdest du jetzt einem Menschen mit durchschnittlichem Einkommen empfehlen?
Ich glaube, das kann man so pauschal nicht sagen, ob man jetzt in die Asset-Klasse gehen soll oder in die.
Mhm, okay.
Ich würde sagen, wichtig ist entweder Beratung zu holen von externen Berater oder sich selber zu informieren. Also das ist einmal die Grundvoraussetzung. Und dann einfach mal seine aktuelle finanzielle Situation durchzuarbeiten. Was ist da? Wo gibt es Einsparungspotenziale? Wo kann man ansetzen? Ist vielleicht die Finanzierung zu teuer, gibt es Versicherungsverträge, die man nicht braucht. Einfach einmal da Einsparungspotenzial suchen und dann einfach zum Schauen, okay, bin ich eher ein sicherheitsorientierter Typ, gehe gern mehr Risiko ein, vielleicht bin ich wirklich ein Typ, der nur in Kryptowährungen investieren will. Das heißt, ich glaube, zum Sagen, man muss so investieren, das kann man nur von Kunde zu Kunde sagen und das machen wir in der Firma auch so. Das heißt, wirklich maßgeschneiderte Konzepte
pro Kunde. Und findest du es wichtig, da auch quasi zu streuen? Das heißt, nicht nur eben in Aktien zu investieren, sondern da wirklich ein breit gefächertes Portfolio zu haben?
Auf jeden Fall, ja.
Ja.
Also Lukas, man merkt deine Affinität zur Finanzbranche und ich bin selber Student an der WU Wien und kenne sehr viele Möglichkeiten und Spezialisierungen, wie man dieses Know-how ausbauen könnte. Und deswegen würde mich jetzt interessieren, ob du ein Studium oder eine weitere zusätzliche Ausbildung noch in Betracht ziehst?
Ja, sehr interessante Frage. Ich habe das wirklich angedacht und ich werde es auch machen. Aber nicht vor meinem 30. Lebensjahr. In der Zeit möchte ich das einfach nach und nach aufbauen, die Firma, und dann einfach sagen, okay, jetzt studiere ich in die Richtung und baue einfach mein... Weil ich sage nämlich so, ich glaube einfach, dass ich durch ein Studium jetzt mein Einkommen extrem steigern kann. Es gibt mir die Möglichkeit, einfach gewisse andere Kundenschichten anzusprechen vielleicht und einfach mehr Qualität noch in die Beratung einzubauen. Ja. Genau, also auf jeden Fall, aber noch nicht jetzt.
Als abschließende Frage, weil es auch für mich ein sehr großes persönliches Thema ist, wie schaut denn deine Agenda aus, um frisch im Kopf zu bleiben? Was hast du so für Tätigkeiten abseits deiner Arbeit, die dir einen klaren Kopf verschaffen?
Ich arbeite jeden Tag sehr lang, also 12 Stunden ist so mindestens von Montag bis Freitag. Und natürlich, wie du sagst, da braucht man dann auch einen gewissen Ausgleich. Aber man sehr gern macht, was man macht.
Ist klar.
Und ich habe da einige Sachen. Gleich in der Früh mache ich mir ein Workout. Das ist immer das, quasi, wo ich jeden Tag den Tag einfach starten kann. Super. Also zwischen einer halben Stunde und Stunde. Ich stehe um 5 Uhr auf und bin dann meistens um 7 Uhr im Büro. Und in dem Zeitfenster zwischen 5 und 7 Uhr mache ich Sport. Was ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist, wenn man lange im Büro ist, dann muss man auch wirklich, wenn man aus dem Büro rausgeht, abschalten können.
Auf jeden Fall.
Weil sonst zirkt man das drüber und kann überhaupt nicht abschalten. Das heißt, sobald man den Büroschlüssel, also so mache ich das halt, sobald ich den Büroschlüssel zutraue,
ist die Arbeit für mich die Arbeit an dem Tag erledigt.
Und ich glaube nämlich, sonst kommt man einfach irgendwann in die Situation, dass man keine Lust mehr hat, so gern mal den Job macht.
Dann ist das eine Work-Life-Balance nicht gegeben.
Genau, das ist ja auch das Schwierige, wenn du jetzt kein externes Büro hast. Ich arbeite ja auch von zu Hause. Ja. Das erschwert das ein bisschen, so von meiner Hinsicht. Aber ich bin da komplett deiner Meinung. Ich freue mich schon, wenn ich mein Büro habe und das dementsprechend auch so handhaben kann.
Genau, also dieses Abschalten ist einfach sehr wichtig.
Ja.
Und zusätzlich dazu, wie gesagt, einfach der Sport und das Wochenende ist sowieso freigehalten. Es bringt dann einfach so und man kriegt einfach wieder neue Gedanken und einfach ja, Motivation für den ganzen Tag.
Verständlich, ja.
Also dann vielen Dank, Lukas. Wir kommen zum Ende dieses Podcasts und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt das ein oder andere dazugelernt. Folgt uns auf jeden Fall auf Instagram unter Startup Alphabet, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Und ja, bis dahin.
Euer Startup Alphabet.